Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Pfingstmontag, den 25. Mai 2026. Pfingsten steht für Glauben, für Gemeinschaft und geistige Orientierung. Doch ausgerechnet an diesem Feiertag widmen wir uns heute nicht nur spirituellen Fragen, sondern auch sehr weltlichen Machtkämpfen und gesellschaftlichen Strömungen unserer Zeit. Denn während viele Menschen nach Sinn und Halt suchen, entstehen zugleich neue Glaubensgemeinschaften außerhalb der Kirchen, etwa rund um die Erzählung einer drohenden Klimaapokalypse. Jahrelang bestimmten Untergangsszenarien die Debatte, nun geraten zentrale Annahmen zunehmend ins Wanken. Was bedeutet das politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich? Darüber sprechen wir mit Dr. Christoph Kanne von der Initiative Vernunftkraft. Außerdem blicken wir auf eine Region, die geopolitisch immer wichtiger wird. Eritrea am Roten Meer. Der ostafrikanische Staat hat gerade 35 Jahre Unabhängigkeit gefeiert und steht gleichzeitig im Spannungsfeld internationaler Interessen. Welche Rolle spielt Eritrea künftig zwischen Afrika, Nahost und den Großmächten? Einschätzungen dazu hören Sie vom Ex-Diplomaten und Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Und schließlich geht es um einen gesellschaftlichen Trend, der längst zum Lebensgefühl geworden ist. Die permanente Selbstoptimierung. Immer effizienter, gesünder, erfolgreicher. Aber warum reicht es vielen Menschen heute offenbar nie aus, einfach nur zu sein? Darüber sprechen wir mit dem Philosophen und Publizisten Dr. Alexander Grau. Außerdem hören Sie den Kommentar des Tages von Stefan Felber. Darin geht es um die zunehmende Politisierung des Glaubens und die Frage, warum viele Kirchen heute lieber politische Botschaften verkünden als die christliche Botschaft selbst. Ich bin Gernot Danowski, Sie hören Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Pfingsten gilt als Geburtsstunde der Kirche, als Fest des Glaubens, der Verkündigung und großer Gewissheiten. Und ausgerechnet an diesem Feiertag gerät nun ein anderer moderner Glaubenssatz massiv unter Druck. Die Erzählung von der unmittelbar bevorstehenden Klimaapokalypse. Jahrelang haben drastische Warnungen die öffentliche Debatte dominiert. Politik, Medien und prominente Klimaforscher haben Szenarien vom nahenden Kollaps gezeichnet, vom Ende des Wohlstands und von einer angeblich alternativlosen Transformation unserer Wirtschaft. Besonders das Extremmodell RCP 8.5 wurde zum zentralen Bezugspunkt der Klimadebatte. Doch inzwischen wird genau dieses Szenario international zurückgestuft. Selbst führende Klimaforscher räumen ein, dass die damaligen Annahmen so nicht mehr haltbar sind. Die politischen und wirtschaftlichen Folgen dieser Dramatisierung sind aber schon spürbar und die haben wir alle zu tragen. Wie belastbar waren die großen Warnungen tatsächlich? Wie politisch ist die Klimadebatte geworden und welche Konsequenzen ergeben sich jetzt aus diesen Erkenntnissen daraus für Deutschland? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Christoph Kanne, Energieexperte und Sprecher der Initiative Vernunftkraft. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Danowski. Ich grüße Sie.
Herr Dr. Kanne, warum sorgt die Debatte um dieses Szenario RCP 8.5 gerade jetzt erneut für so viel Aufmerksamkeit?
Zum einen ist das ein wichtiger wissenschaftlicher Punkt, dass jetzt mal die klimawissenschaftliche Community deutlich gesagt hat, dieses Szenario entspricht nicht einer wissenschaftlich vertretbaren Realität. Das ist insofern auch ein wichtiger Meilenstein, als dass mit klimawissenschaftlichen Extremszenarien gerade in der deutschen Debatte sehr intensiv gearbeitet wurde. Da gibt es vor ein paar Tagen ein sehr interessantes Interview von dem deutschen Klimawissenschaftler Hans von Storch, der dort sehr deutlich gesagt hatte, dieses Modell war die extremste Art, Klimaveränderungen zu modellieren. Es war aber de facto nie realistisch gewesen. Dennoch kam ein sehr großes Bedürfnis auf, gerade in der deutschen Wissenschaft und der die Wissenschaft begleitenden Kommunikation, den Medien, sich dieses Modell und seine Folgen herauszunehmen, um eine, ja, neudeutsch würde man sagen, Awareness zu schaffen. Das heißt, man braucht da auch diese katastrophisierenden Szenarien, um dieses Bewusstsein in der Klimadiskussion zu schaffen. Herr von Storch hat das sehr, sehr kritisch in diesem Cicero-Artikel dort kommentiert. Er hat wortwörtlich gesagt, dass dahinter die Motivation gestanden hat. Wenn man die Öffentlichkeit stärker erschreckt, entsteht am Ende eine effizientere Klimaschutzpolitik. Das heißt, man kann das auch ein Stück weit als einen Sündenfall betrachten. Das heißt, die Wissenschaft ist, wenn man keine unlauteren Motive unterstellt, hat sie sich selbst in einen Handlungsdruck gebracht. Ich möchte aus meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch öffentlichen Handlungsdruck erzeugen. Das kann ich am besten tun, indem ich die extremsten Modellierungen aufzeige, indem ich also den Worst Case betrachte. Und das ist in der deutschen Öffentlichkeit geschehen.
Okay, jetzt wollen wir aber nochmal einen Schritt zurück machen. Ich denke mal, viele Menschen wissen überhaupt nicht, was genau dieses RCP 8.5 ist. Was ist das genau, worüber wir jetzt sprechen und worauf sich auch alle gestürzt haben?
Dieses Modell RCP 8.5 ist eins von mehreren Modellen, das die Klimawissenschaft sich als Modellierungsstandards gegeben hat. Das heißt, man hat verschiedene Szenarien entwickelt von es geht weiter wie bisher, nennt man noch Business as usual mit den gleichen CO2-Emissionen. Oder es die CO2-Emissionen verstärken sich sogar, oder es gibt moderate Anstrengungen, es gibt gravierende Anstrengungen. So kann man also verschiedene Szenarien sich überlegen. Man hat diese dann international normiert und so entstanden diese Szenarien. Das heißt, dieses RCP 8.5 ist da eines von vielen. Und es war das Extremste, weil es hat vorausgesagt, dass sich die Temperatur bis 2100 gegenüber einem Referenzpunkt vor 100 Jahren um 5 Grad dann erhöhen wird. Wenn man es aus einer wissenschaftlichen Sicht betrachtet, ist es nicht unvernünftig, auch mit extremen Szenarien zu arbeiten, weil dann kann man am deutlichsten den Effekt von Einflüssen damit studieren, in dem Fall des anthropogenen Einflusses auf das Klima. Das ist also nicht das Thema. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist es durchaus legitim, so eine Obergrenze zu identifizieren, die dann auch eine gewisse faktische Klarheit bringt, was die Einflussfaktoren sind. Nur wenn man dann hingeht und dann sagt, dieser Worst Case ist der Standardfall des Business as usual, dann wird es schwierig. Und dieser Punkt wird auch eigentlich schon länger kritisiert in der wissenschaftlichen Diskussion.
Aber wenn es bekannt war, dass es eigentlich der Extremfall war, wie kam es dann dazu, dass dieses Extremmodell über Jahre als wahrscheinlichster Entwicklungspfad dargestellt wurde?
Das hat mit Sicherheit damit zu tun, mit dem, was Herr von Storch gesagt hatte, um dann den Handlungsdruck zu erzeugen. Dieser Handlungsdruck hat sich dann gezeigt in der medialen Diskussion, in den Demonstrationen von Fridays for Future, in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und in den anschließenden Klimagesetzen, die dann insbesondere von der Ampelregierung getroffen worden sind. Also all das hatte so einen gemeinsamen Gleichklang gehabt. Es droht uns eine Katastrophe und deswegen müssen wir jetzt handeln.
Und welche Rolle haben Medien und Politik bei dieser Verbreitung des Szenarios gespielt?
Das liegt manchmal in der Natur der Medien, dass man aus einem gewissen Clickbait-Charakter heraus halt auch knackige, aufsehenerregende Schlagzeilen haben will. Das ist nicht nur in der Klimadiskussion so, aber es war vielleicht in der Klimadiskussion in besonderer Weise der Fall. Und es war auch ein sehr perfide Vorgehensweise für all diejenigen, die zu etwas mehr Nüchternheit und Realitätssinn dort gemahnt haben, die gesagt haben, stürzt euch nicht ausschließlich auf den Worst Case, weil wenn eine solche Apokalypse dann im Raum steht, dann ist jeder, der da einen ökonomischen Einwand dann einbringt, ist dann schnell der Unverantwortliche oder gar der Klimaleugnung. Das ist also ein Duktus, den wir in der öffentlichen Diskussion in den letzten 10 Jahren sehr deutlich gesehen haben und der gerade hier in Deutschland überaus geprägt war.
Und was ist jetzt die Wendung bei uns hier in Deutschland? Also warum sprechen mittlerweile auch Mainstream-Wissenschaftler oder Leute, die sich dazu geäußert haben, viel seichter und nicht mehr so katastrophisch und nicht mehr so warnend darüber?
Also wenn wir die wissenschaftliche Diskussion erst einmal neutral aufnehmen, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass nicht dieses 8.5-Szenario der Business-as-usual-Standard ist, sondern ein moderateres 4.5-Szenario. Das sagt dann, wir haben nicht eine Erwärmung von 5 Grad, sondern wir haben eine Erwärmung, die liegt bis 2100 ungefähr bei 2,6 bis 2,7 Grad. Das ist so der Mittelwert, wobei man da immer wissen muss, diese Klimamodelle haben eine sehr, sehr hohe Standardabweichung. Also wenn man sagt Mittelwert 2,6 bis 2,7 Grad, dann liegt die Spannbreite von 2,1 bis 3,5 Grad. Das heißt, dass die Spannbreite, die sich zum einen aus der Unsicherheit dieser Modelle ergibt, aber auch dadurch, dass diese Modelle für unterschiedliche geografische Regionen der Welt auch unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen. Aber die Quintessenz lautet eigentlich, es sind nicht mehr 5, es sind 2,7 Grad. Und von diesen 2,7 Grad haben wir schon 1,2 Grad passiert. Das heißt, bis 2100, also immerhin knapp 75 Jahre, wird die Durchschnittstemperatur nochmal um 1,5 Grad zunehmen. Das bedeutet nicht, dass damit der Klimawandel widerlegt oder abgesagt ist. Das wäre dann genau die andere Seite zum Katastrophismus. Aber es bedeutet, dass der ein sehr viel geringeres Ausmaß hat. Und dann bedeutet es vor allen Dingen für die politische Diskussion, ist ein sehr harter Klimakurs, den man jetzt auch als noch viel härtere Deindustrialisierung in Deutschland sieht. Ist der denn wirklich gerechtfertigt? Ist denn ein Szenario, das jetzt wesentlich milder ist, rechtfertigt dies eine solche Vorgehensweise? Ohne Frage steht da ein Klimawandel nach wie vor als eine Herausforderung da, aber es ist nicht mehr der globale Untergang, sondern es ist eher eine handhabbare Zivilisationsaufgabe, die da vor uns steht. Und wenn wir die derzeitigen Probleme Deutschlands sehen, dann ist das im Moment tatsächlich nicht mehr unser größtes Problem. Das muss man erst einmal rational so feststellen.
Jetzt gibt es aber dann Leute, die sagen, schaut her, obwohl nicht alle mitgemacht haben. Es war das kleine Deutschland und Österreich, die 1 bis 2% CO2-Ausstoß und so weiter hatten. Wenn jetzt auch noch die USA und China mitgemacht hätten, dann wären wir ja noch viel erfolgreicher. Also schreiben die sich das jetzt nicht doch auf die Fahne und sagen, seht her, es hat doch funktioniert, wir müssen nur noch mehr machen. Ist das nicht die logische Folge?
Also diese Erklärung liest man in diesen Tagen im Moment sehr viel und auch bezeichnenderweise von genau denjenigen, die diesen Katastrophismus in die Diskussion eingebracht haben. Aber sie ist erst einmal wissenschaftlich so nicht zulässig. Der faktische Stand ist der, dass selbst Zecke Hausfaser, das ist einer der renommiertesten Klimawissenschaftler, schon 2020 gesagt haben, das ist kein realistisches Szenario. Da wurde zum Beispiel in diesem Szenario eine Verfünffachung der Kohlenutzung angegeben. Als Extremszenario kann man dies so postulieren, aber das ist kein realistisches Szenario. Und das ist der Grundtenor, der schon seit mindestens 6 Jahren in der Diskussion ist, hört auf, dieses Thema als ein Business as usual zu betrachten. Genauso nannte sich nämlich auch diese Veröffentlichung von Hausfaser, der dann gesagt hat, nein, wir können da nicht mehr mit diesem Modell weiter arbeiten, insbesondere nicht coram publico. Und das ist eigentlich die Erkenntnis, die man jetzt ziehen muss, nach dem Motto, Auch bisherige politische Maßnahmen standen hier unter dem Duktus eines nicht realistischen Modells. Wenn man nun heute sagt, ach, die ganzen CO2-Reduktionsmaßnahmen in Deutschland und in Österreich und in anderen Ländern sind sie schwer zu erkennen, wären dafür verantwortlich, dann ist dies wissenschaftlich so nicht haltbar, sondern die Erkenntnis gibt es A schon wesentlich länger. Sie gibt es eigentlich schon, kann man sie zurückverfolgen in der Literatur bis 2017, und sie hat etwas mit den Grundannahmen zu tun. Und jeder, der jetzt so tut, als wäre dies ein Erfolg der Energiewende, der argumentiert hier nicht ganz, sagen wir mal, faktenbasiert.
Der Klimaschutz ist aber ziemlich in Stein gemeißelt. Das ist auch über das Bundesverfassungsgericht mehr oder weniger so hinkonstruiert worden oder so entschieden worden. Mhm. Gibt es da möglicherweise Hoffnung darauf, dass es da Antrag auf neue Gesichtspunkte jetzt gibt?
Ob es da Hoffnung gibt, vermag ich nicht einzuschätzen. Ich kann nur einzuschätzen, dass dies dringend notwendig ist. Wenn diese prognostizierte Gefahr in dem Maße nicht mehr vorhanden ist, und das ist nun mal jetzt auch eine klare Aussage der Klimawissenschaft, dann verengt sich auch dieser Spielraum für Freiheitseinschränkungen, für Verbote, also für solch weitreichende ordnungspolitische Eingriffe, wie das Bundesverfassungsgericht da der Politik aufgibt, gibt es die wissenschaftliche Rechtfertigung nicht mehr. Von daher ist eine Neubetrachtung dieses Urteils unumgänglich.
Sagte Dr. Christoph Kanne, Energieexperte und Sprecher der Initiative Vernunftkraft. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Danowski.
Liebe Hörer, wer sich in der heutigen Zeit über sichere Versorgungs- und Seewege Gedanken macht, der muss eben die Staaten auf dem Schirm haben, die entlang der Wasserwege liegen. So zum Beispiel auch der ostafrikanische Staat Eritrea am Roten Meer. Gestern hat Eritrea 35 Jahre Unabhängigkeit gefeiert, doch trotz des Feiertages steht das Land vor großen Herausforderungen und Unsicherheiten, die langfristig geopolitisch auch uns Europäer betreffen könnten. Angesichts dieser strategisch wichtigen Lage ist es auch kein Wunder, dass auch die USA die Beziehungen zu Eritrea wiederbeleben wollen. Wie steht das Land nach 35 Jahren Unabhängigkeit da? Welche Bedeutung hat es geostrategisch und wie entwickelt es sich politisch und gesellschaftlich? Darüber spreche ich mit dem Ex-Diplomat und Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst, Eritrea hat einen der längsten Unabhängigkeitskämpfe Afrikas geführt. Warum war dieser Kampf für auch die nationale Identität des Landes so prägend?
Eritrea hat sich in diesen drei Jahrzehnten des Widerstands gegen Äthiopien selbst gefunden, hat sich selbst definiert und hat auch schon vor dieser äthiopischen Zeit Kolonialvergangenheit gehabt. Italiener, Osmanen, Engländer. Das ist also ein Land, das immer wieder von außen eingenommen wurde aufgrund seiner strategischen Lage, und ein Land, das sehr viel Schlimmes erlebt hat. Menschenrechtsverletzungen, von denen man hier gar nichts weiß. Verbrechen gegen die Bevölkerung und auch Abbau der Infrastruktur. Das war also ein langer Leidensweg und deshalb ist für Eritrea diese Unabhängigkeit so sehr, sehr wichtig.
Das Land feiert dieses Jahr 35 Jahre Unabhängigkeit. Warum ist dieses Jubiläum gerade jetzt politisch so brisant?
Die 35 Jahre Unabhängigkeit waren ja nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern da gab es immer wieder Bedrohungen, da gab es Konflikte mit Äthiopien, da gab es alle möglichen Einschränkungen des Friedens. Deshalb ist für die Eritrea es sehr wichtig, auf diese lange Zeit zurückzublicken als einen Zeitraum, in dem man sich stabilisiert hat, in dem man es geschafft hat, dann doch immer wieder einen Frieden zu erreichen. Denn einen Frieden braucht Eritrea für seine Entwicklung. Und deshalb ist man dankbar, dass man 35 Jahre geschafft hat und sieht das allein schon als einen großen Erfolg an.
Viele Menschen in Europa wissen ziemlich wenig über das Land. Wir kriegen in den Nachrichten und in den Schlagzeilen immer dann etwas mit, wenn sich unterschiedliche Gruppen aus Eritrea bei uns in unseren Innenstädten gegenseitig Eisenstangen auf den Kopf hauen. Aber warum steht das Land plötzlich wieder stärker im internationalen Fokus?
Aufgrund des Irankriegs hat sich die geopolitische Lage im ganzen Nahen Osten verändert, beziehungsweise nicht verändert, aber gewisse Dinge, die immer da waren, haben wieder größere Bedeutung gewonnen. Wenn die Straße von Hormuz gesperrt ist, dann kommt eine Pipeline ins Spiel, die vom Osten Saudi-Arabiens nach Westen an den Hafen Yanbu ans Rote Meer führt und die Blockade von Hormuz teils umgehen kann, die dann Öl durch das Rote Meer fließen lässt. Und das Rote Meer ist natürlich auch in Gefahr, von den Verbündeten Irans, nämlich den Schiiten im Jemen, gesperrt zu werden. Die haben ja schon bewiesen, dass sie sogar Israel beschießen können, also können sie auch den Suezkanal beschießen und noch um vieles leichter können sie die Meerenge Bab al-Mandeb, wo der schmalste Punkt des Roten Meers erreicht wird und wo die Durchfahrt in den Indischen Ozean möglich ist. Da liegen Jemen, da liegt Djibouti und da liegt Eritrea und das macht Eritrea in dieser Konstellation so wichtig.
Eritrea hat sich ja von Äthiopien unabhängig gemacht und es gibt immer noch schwelende Konflikte. Mal ist das Verhältnis der beiden Länder besser, mal schwieriger. Aktuell gibt es wieder Spannungen. Wenn man heute auf das Horn von Afrika blickt, wie angespannt ist denn gerade auch die Lage zwischen Eritrea und Äthiopien aktuell?
Die Lage war immer, wie Sie selbst angedeutet haben, volatil. Es ging einmal besser, einmal schlechter. Es ist ja nun so, dass Eritrea zunächst einmal die Befreiungsfront von Tigray an die Macht gebracht hat in Addis Abeba. Und aus einem guten Alliiertenverhältnis wurde dann ein Gegensatz, weil Tigray auch gerne wieder Zugriff gehabt hätte auf Eritrea. Und dann kam der Ministerpräsident Abiy Ahmed, der zunächst ein großer Freund Eritreas war und versprochen hat, die Zusagen aus einer früheren Friedensregelung einzuhalten. Aber das hat sich inzwischen geändert. Der Ministerpräsident von Äthiopien, Abiy Ahmed, hat jetzt den Entschluss gefasst, er brauche einen Hafen. Das ist wie damals bei Argentinien, die Falklandinseln. Man braucht ein Thema, ein großes Anliegen, etwas, wo man Gefühle hochschaukeln kann, um die Bevölkerung dahinter zu vereinen. Denn es gibt innerhalb Äthiopiens starke ethnische Spannungen. Und da hat man jetzt eben diese Vorstellungen, müsste das Volk vereinen hinter dem Ziel, einen Hafen am Roten Meer sich zu sichern. Und das ist natürlich eine direkte Bedrohung für Eritrea.
Und da kommt wahrscheinlich eine ausgestreckte Hand seitens den USA Eritrea ganz gelegen. Denn die ein oder andere Großmacht schaut jetzt wieder auf Eritrea. Sie haben das schon angedeutet, um mögliche Sperrungen der Straße von Hormuz zu umgehen. Aber auch, weil die Strecken dort sehr, sehr kurz sind und Konflikte überschwappen können und ineinander übergehen. Welche Chancen ergeben sich denn von Seiten Eritrea aus dieser Situation?
Nun, die USA hatten vor einiger Zeit schon doch eine Sprecherin ankündigen lassen. Man hoffe auf gutes Einvernehmen mit Eritrea. Und jetzt gerade zum Unabhängigkeitstag hat Präsident Trump an den eritreischen Präsidenten geschrieben, man möge die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Man solle jetzt eine bessere Zukunft schaffen. Und das ist ja doch schon ein positives Zeichen, wenn man sieht, welche Zeichen sonst von Seiten der US-Führung kommen. Ist das doch etwas, womit Eritrea zufrieden sein kann. Außerdem haben die USA Äthiopien signalisiert, man halte einen Angriff bzw. die Schaffung eines Hafens durch militärische Mittel für nicht geeignet. Wir wissen nicht genau, wie sich Eritrea verhalten wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dankbar und froh sind über diese Unterstützung durch die USA, denn es ist ja nicht Eritrea, das einen Konflikt will, sondern Eritrea möchte in erster Linie in Frieden existieren.
Wie genau könnte das denn aussehen, wenn man sich da wieder annähert?
Ja, wir müssen sehen, Eritrea ist genauso wie die USA an guten Schifffahrtsverbindungen durch das Rote Meer interessiert. Denn Eritrea bekommt ja auch alles, was es importiert, fast alles, was es importiert, insbesondere auch die Energie über das Rote Meer. Also muss Eritrea schon auch interessiert sein, dass dort die Schifffahrt funktioniert. Da könnte man sich Verschiedenstes vorstellen. Da könnte man sich vorstellen, dass die USA die Möglichkeit haben, ihre Schiffe vielleicht dort anzulanden oder dass man da ein Lager schafft und dort Treibstoffe zur Verfügung hält oder dass man eine Beobachtungs- und Abhörstation installiert. Das weiß man nicht. Das sind Dinge, die sind sehr schwierig zu erkunden, denn Eritrea ist ja auch sehr, sehr zurückhaltend und Eritrea möchte nicht gerne seine Souveränität aufgeben. Aber das, glaube ich, ist eine Frage der Verhandlungen, auf was man sich dort einigen kann und was man dort machen kann.
Welches Interesse hat Israel an dieser Region, am Roten Meer und an Eritrea?
Die Israelis, die ja auch auf diese Wasserstraße angewiesen sind, über den Hafen Eilat haben sie ja auch eine Verbindung zur Welt durch das Rote Meer und das Bab el-Mandeb oder auch zum Mittelmeer durch den Suezkanal, wenn es einmal in der direkten Mittelmeerküste, also in Tel Aviv, schwierig wird. Und Israel hat deshalb gute Beziehungen jetzt aufgenommen zu Somaliland, nicht zu Somalia, sondern zum abgetrennten Norden des Landes, das unter dem Namen Somaliland existiert, um die Städte Bosaso und Berbera. Also es sind verschiedene Leute sehr interessiert und man könnte sich vorstellen, dass sich hier irgendeine Form der Zusammenarbeit findet.
Eritrea verfügt über mehr als 1000 Kilometer Küste am Roten Meer. Irgendwie muss sich diese Strecke ja auch auf der einen Seite sichern lassen, aber auch nutzen lassen. Das denken die USA. Zumindest haben die zuletzt eben freundlichere Signale Richtung Asmara gesendet. Das war ja auch nicht immer so. Warum vollzieht Washington, abgesehen jetzt von den Interessen der Versorgungswege, diesen Kurswechsel gegenüber Eritrea?
Man will ja insgesamt hier wieder besser ins Geschäft kommen, wieder die eigene Position stärken. Es gibt ja verschiedene Konflikte, von denen man nie weiß, wie sie ausarten. Wir haben einmal den Konflikt im Sudan, dann haben wir den immer noch nicht abgeschlossenen Bürgerkrieg in Somalia. Wir haben den Jemen, der Alliierter Irans ist und wie gesagt auch schon Israel beschossen hat. Und da ist es immer ganz gut, wenn man einen Stützpunkt hat oder zumindest jemanden hat, mit dem man im Zweifelsfall vielleicht auf die eine oder andere Weise kooperieren kann.
Eritrea nähert sich aber auch Ägypten an. Geht es dabei vor allem um den Streit um den großen Nilstaudamm in Äthiopien oder was für Hintergründe hat das?
Eritrea kann jeden Alliierten brauchen, den es finden kann. Eritrea ist immer froh um Alliierte in der Region und bei Ägypten ist es, wie Sie angedeutet haben, wichtig, dass man sich mit den Gegnern Ägyptens gut stellt, denn es gibt diesen Konflikt um den Staudamm, den die Äthiopier gebaut haben und den Ägypten als Bedrohung seiner Sicherheit empfindet, weil Ägypten eben völlig vom Nil abhängig ist wirtschaftlich und deshalb Angst hat, dieser Staudamm könnte die Wasserzufuhr für Ägypten ernstlich beeinträchtigen.
Warum sollte uns das in Europa interessieren, was in Eritrea los ist? Also wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und auch migrationspolitisch. Diese Eritrea-Festivals habe ich ja vorhin auch schon angedeutet. Also was betrifft uns das?
Das ist einmal die Frage der Energieversorgung. Schauen Sie, wir beziehen in Europa sehr wenig Energie aus dem Persischen Golf. Und trotzdem hat die Straße von Hormuz uns sehr stark beeinträchtigt. Preise sind höher geworden, Benzin wird unerschwinglich teuer, aber auch andere Bereiche. Und dann das Problem der Flüchtlinge. Wir würden doch viel mehr Flüchtlinge aus Eritrea haben, wenn die Lage Eritreas sich verschlechtert. Insofern ist es für uns auch immer wichtig, dass es in Eritrea friedlich bleibt. Wir wissen nicht, wie die ganze Region sich entwickelt, wenn verschiedene Szenarien dort sind, die mit gewaltsamen Auseinandersetzungen zu tun haben. Insofern ist eine Sperrung des Bab el-Mandeb für uns auch sehr schlecht, denn ein großer Teil unserer Waren aus Asien kommt über das Bab el-Mandeb, das Rote Meer und den Suezkanal zu uns.
Abschließend die Frage, ist Eritrea heute eher ein Stabilitätsfaktor am Horn von Afrika oder bleibt das Risiko einer neuen Eskalation bestehen?
Man muss es jetzt gerade einfach zu einem Stabilitätsfaktor machen und das ist eben der Grund, warum die USA sich Eritrea annähern. Sie wollen eben nicht, dass es ein Punkt der Auseinandersetzung verschiedenster Großmächte wird, zumal, wie Sie sagen, verschiedene ja in der Region präsent sind. Wenn Sie an das Nachbarland Eritreas Djibouti schauen, da haben Sie eine französische Basis, haben Sie eine chinesische Militärbasis, haben Sie eine amerikanische Militärbasis und Sie haben militärische Präsenz von Ländern, die keine eigentliche Basis haben. Insofern ist da wirklich Potenzial für weitere Konflikte, aber damit eben in unserem, im westlichen Sinn die Dinge sich entwickeln, muss man sich Eritrea wieder zuwenden und kann es nicht einfach ignorieren oder es in die kalte Ecke stellen. Und das versuchen die USA jetzt. Denn bisher hat es ja lange Zeit nur sehr wenige und sehr kalte Beziehungen zwischen den USA und Eritrea gegeben.
Sagt der Ex-Diplomat und Islamwissenschaftler Dr. Alfred Schlicht. Er hat übrigens das Buch, falls Sie mehr dazu wissen wollen, Das Horn von Afrika geschrieben. Herr Schlicht, danke für Ihre Zeit und Ihre Ausführung.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Pfingstmontag. Ein Feiertag, an dem viele durchatmen, andere nutzen den freien Tag allerdings, um sich noch schnell selber zu verbessern. 10.000 Schritte, Atemtechnik, Biohacking, Persönlichkeitscoaching oder die perfekte Morgenroutine vor dem ersten Kaffee. Wir leben in einer Zeit, in der offenbar niemand einfach nur sein darf. Ständig geht noch mehr, fitter, effizienter, produktiver, achtsamer, schöner, erfolgreicher. Aus dem alten olympischen Motto höher, schneller, weiter scheint eine Lebenspflicht geworden zu sein. Woher kommt also dieser moderne Selbstoptimierungswahn? Warum fühlen sich viele Menschen heute ständig ungenügend? Und wann wird aus Selbstentwicklung Selbstüberforderung? Darüber spreche ich jetzt mit dem Philosophen und Publizisten Dr. Alexander Grau. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Herr Dr. Grau, wenn wir von Selbstoptimierung sprechen, was meinen wir damit eigentlich genau?
Wir haben das ja eigentlich in Ihren einleitenden Worten ganz wunderbar beschrieben. Also es geht darum, sich sowohl körperlich als auch mental in irgendeiner Form zu verbessern. Das kann anfangen damit, dass man einfach Gewicht verlieren möchte, dass man fitter sein möchte, dass man seine sportliche Leistungsfähigkeit erhöht, aber auch natürlich seine psychische Belastbarkeit, die eigene Leistungsfähigkeit oder ein modernes Wort zu verwenden, vielleicht auch die Resilienz, das Multitasking, zu dem man angeblich fähig sein soll. All diese körperlichen und geistigen Faktoren.
Ist Selbstoptimierung denn etwas grundsätzlich Modernes? Oder begleitet uns dieser Wunsch, immer besser zu werden, schon seit Jahrhunderten?
Naja, wir sitzen ja nicht mehr auf den Bäumen. Also irgendeiner müsste unzufrieden gewesen sein und wollte es besser machen. Die Idee, etwas zu verbessern, sich vorzustellen, wie es anders sein könnte, irgendeinen Mangel wahrzunehmen, den man vielleicht abstellt, diese Fantasie auch, die man braucht, überhaupt in Alternativen denken zu können, das hat ja der Mensch dem Tier so in der Regel voraus. Und deshalb leben Tiere einfach ihre Routinen ab und der Mensch eben nicht. Also Menschsein bedeutet natürlich auch genau das. Also sich verbessern zu wollen, über die eigene Lage nachzudenken, sie zu optimieren, weniger gefährlich zu leben oder sich mit Nahrung konstanter zu versorgen oder so etwas in der Richtung.
Früher sprach man vielleicht auch eher von Tugend statt von Selbstoptimierung. Man sprach von Disziplin oder Persönlichkeitsbildung. Wann wurde, vielleicht das auch mal so im historischen Kontext betrachtet, eigentlich daraus so ein permanenter Optimierungsdruck?
Das geht wahrscheinlich einher mit unserem Wirtschaftssystem, würde ich ganz einfach vermuten. Denn das Ganze hat ja schon so etwas, wie es Max Weber sozusagen als geistige Grundlage des Kapitalismus beschrieb, also aus dem Puritanismus entwachsende Leistungsethik im Prinzip ist das ja. Nur, dass die nicht jetzt auf den Betrieb des Unternehmens, die Arbeit angewandt wird, sondern auch auf sich selbst. Also man arbeitet nicht im Unternehmen oder im Konzern oder wo auch immer, sondern auch sich selbst, um dann im Betrieb oder im Beruf oder auch im Privaten noch leistungsfähiger zu sein. Aber ich glaube, die ideologische Basis ist eigentlich eine ganz ähnliche. Also das Denken und die Kategorien kapitalistischen Wirtschaftens, also auch dieses Leistungsdenken, hält im Privatleben Einzug. Und das ist, ich würde sagen, Produkt des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Das war sicherlich im 19. Jahrhundert noch nicht so. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielleicht auch nicht so, aber wenn wir so zurückdenken, Aerobic, Fitness, Jogging, ja, das kam ja alles dann so in den 70er, 80er Jahren auf.
Von wem geht denn diese Optimierung abgesehen von der Gesellschaft aus? Ist das teilweise auch politisch gewollt und staatlich gelenkt?
Staatlich gelenkt ursprünglich sicher nicht. Das kam als Graswurzelbewegung, als Zeitgeistphänomen. Das ist ja immer wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Ja? Wie kommt es, dass plötzlich tausende Menschen mit irgendwas anfangen? Meinetwegen in den 80er Jahren, warum gehen plötzlich tausende Menschen, ziehen sich bunte Sachen an und hüpfen zur Musik? Also das sind tatsächlich immer diese faszinierenden sozialen Phänomene. Offensichtlich gibt es dann ein Grundbedürfnis, ein Zeitgeist, der natürlich auch durch das ideologische Umfeld munitioniert wird, ja, dieses Leistungsdenken, das wir aus dem Wirtschaftssystem kennen. Und dann springt irgendwann dann auch der Staat drauf. Natürlich. Also indem er uns erzählt, ernähre dich gesund, Zuckersteuer, Tabaksteuer erhöhen, Rauchen verbieten und so weiter. Also diese Idee, dass der Bürger sozusagen auch ein bisschen die soziale Verpflichtung geradezu hat, gesund und fit zu sein, das wird inzwischen natürlich auch vom Staat ganz aggressiv teilweise propagiert. Aber mein Eindruck ist eher, der hat sich da dran geengt.
Aber trotzdem, Sie schreiben dann von einer gouvernanten Übergriffigkeit. Wie verändert sich dann das Verhältnis zwischen Bürger und Staat in eben so einer Kultur der Optimierung, auch wenn der Staat sich dann nur dran gehängt hat, aber er ist dann der Beschleuniger, wenn man so will.
Er ist der Beschleuniger, natürlich, auf jeden Fall. Und er propagiert das natürlich. Also er propagiert ein Privatleben und das ist natürlich übergriffig. Es ist ja eigentlich schlimm genug, wenn so subkutane Zeitgeistströmungen die Menschen in irgendein Leben reinzwingen. Oder könnte man auch sagen, na gut, selber schuld, ja. Aber wenn der Staat mit all seinen Möglichkeiten von der Werbung und dem Fernsehspot bis hin zur Steuererhöhung, ja, mit seinen Machtmitteln, die er eben hat, dann ein ideales Leben vorschreibt, bis in das Privateste hinein, Ernährung, Sport oder dergleichen, dann wird es natürlich übergriffig.
Und wo endet da die legitime staatliche Fürsorge und wo beginnt die Bevormundung? Oder kommt es uns nur so vor, als ob es eine Bevormundung wäre und ist es sie eigentlich gar nicht?
Es ist eine Bevormundung. Man kann natürlich sagen, die ist richtig, ja. Aber dass es eine Bevormundung ist, das ist, glaube ich, klar. Und ich persönlich würde sagen, Bevormundung ist niemals richtig. Man hat auch das Recht, als mündiger Bürger ungesund zu leben, würde ich sagen, ja. Also Kette zu rauchen, übergewichtig zu sein und sich ausschließlich von Junkfood zu ernähren. Das ist jetzt auch nicht mein Lebensstil, aber wenn das einer will, und sich dabei gut fühlt, ja, dann soll er es bitte schön tun.
Da ist die Frage, wie entwickelt sich dann aus individueller Selbstoptimierung, die der ein oder andere ja mit seinem Fitness-Tracker oder eben dem Nichtrauchen oder gesunder Ernährung hat, wie entwickelt sich da dann weitergehend ein politischer Wunsch nach Kontrolle über andere? Also so nach dem Motto, jetzt mache ich das, jetzt müssen die anderen das auch machen. Aber bis dahin ist es ja noch ein weiter Schritt. Wie funktioniert das?
Naja, dass wir andere zu etwas nötigen wollen, ist ja erst einmal eine menschliche Anlage. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es natürlich so, denken wir also die Generation unserer Eltern, Großeltern, je nachdem, ja, also dass sonntags hatte ruhig zu sein und der Garten musste sauber sein, aber es durfte nicht Rasen gemäht werden und so weiter. Also das waren so gewisse Vorstellungen, die man natürlich auch anderen aufstrukturiert hat, die aber sozusagen das soziale Miteinander eher betrafen. Jetzt geht es ja darum, dass man den ganz persönlichen Lebensstil sozusagen regeln möchte. Und das geht natürlich nur über eine Moralisierung des gesamten Diskurses, ja. Dass es sozusagen die soziale Pflicht gibt, gesund zu leben, optimiert zu leben, fit zu sein und so weiter. Und überhaupt diesen Impuls zu setzen, dass andere so zu leben haben, gut, das liegt offensichtlich daran, dass wir es auch nicht mehr ertragen. Also sozusagen das Minderwertige nicht mehr ertragen, sozusagen. Ja, also viele scheinen so durchdrungen zu sein von diesem Optimierungswahn, der auf allen Ebenen der Gesellschaft herrscht, vom Wirtschaftsleben bis über den Sportverein und ins Private, dass wir verlernt haben, dass eben was mangelhaft ist, mit Yoga zu dick, nicht richtig funktioniert, irgendwie. Ja, also das so eine gewisse Grundtoleranz dem Mangel gegenüber kommt uns abhanden.
Fitness-Tracker, Gesundheits-Apps und teilweise auch KI-Coaches, die sammeln ja auch enorme Mengen persönlicher Daten. Ist das für Sie ein kulturelles oder auch ein politisches Problem?
Natürlich beides. Allerdings muss man sagen, gut, da sind die Leute natürlich auch ein Stück weit selber schuld. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Klar, also dass hier die Möglichkeit besteht, die Daten von Millionen Menschen abzugreifen und den Lebensstil einer Gesellschaft erstmal zu analysieren. Und daraus kann man dann natürlich ableiten, was muss ich machen an sozialer Beeinflussung, Nudging oder so etwas, ja, um den Rest der resilienten Bevölkerung auch noch zu bekommen, auch noch so zu leben. Und wenn wir dann noch weiterdenken, ja, wenn wir dann erstmal, was weiß ich, den digitalen Euro oder sowas haben, wo ich das dann auch noch steuern kann am besten, dass ich jemanden, das wäre ja dann technisch möglich, vorgebe, dass er keine Süßwaren mehr kaufen kann mit seinem digitalen Geld oder so etwas, ja, das wäre ja dann nur die letzte Begluckungskonsequenz, dann ist das natürlich enorm politisch und auch gefährlich in letzter Konsequenz, ja.
Welche gesellschaftlichen Gruppen, aber vielleicht auch politischen Gruppen profitieren denn dann besonders von der Kultur der Selbstoptimierung, von permanenter Selbstverbesserung?
Naja gut, also zum einen die unmittelbar davon profitieren, das ist ja klar, dass diese ganzen Fitness und sonst was und die Sportindustrie und dergleichen und die Medien auch, die davon leben und die Influencer, die uns das beibringen, das ist eine ganze Industrie, die dahinter steht und die profitiert davon ganz unmittelbar, dass wir das kaufen, mitmachen, die Clips schauen auf dem Handy oder sonst etwas. Wenn man die Perspektive etwas weitet, muss man natürlich sagen, so eine Bevölkerung, ja, die fit und gesund ist, ja gut, das ist natürlich der Traum jedes Politikers und wahrscheinlich auch jedes Konzernchefs, ja, eine leistungsfähige, fitte, gesunde Bevölkerung. Davon haben die Diktatoren des 20. Jahrhunderts, ich will jetzt keine falschen Vergleiche ziehen, aber natürlich geträumt. Das ist ja optimal. Und das ist auch in deren unmittelbarem Interesse. Daher ist das natürlich sowohl politisch als auch ökonomisch hochrelevant.
Kann dieser Wunsch nach Optimierung denn langfristig dazu führen, dass zum Beispiel unsere Arbeitgeber, unsere Versicherungen oder die Staaten auch ein bestimmtes selbstoptimiertes Verhalten verlangen? Also du hast jetzt die Tracker-App, du hast die Corona-Impfung, du hast dies und das. Ja? Also dass man ohne diese Selbstoptimierung gar keinen Zugang mehr zu gewissen Dingen hat.
Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Fitness-Tracker, den man am Handgelenk trägt. Aber ich denke zum Beispiel über digitalisierte Währung oder so etwas, ja, was uns ja droht oder viele gern hinnehmen offensichtlich. Da könnte man ja ganz unmittelbar den Konsum steuern, ja, indem man quasi programmiertes Geld hat, womit gewisse Sachen gar nicht mehr zum Beispiel erworben werden können. Alkohol, Tabak, Zucker, wer verdächtig ist oder so etwas. Und dass man dann über die Krankenversicherung, über den Arbeitgeber natürlich auch eine Erwartungshaltung aufbaut oder sogar direkt unmittelbar vorgibt. Also du hast eben so und so zu handeln und wir erwarten das von dir und wir überprüfen deine Daten. Das wäre ja sozusagen der Albtraum, ja, dass über subtilen sozialen Druck ja, erwartet wird, dass die Leute sozusagen ihre Gesundheitsdaten offenlegen gegenüber dem Arbeitgeber beispielsweise.
Das heißt, zugespitzt gesagt, ist der optimierte Mensch das Leitbild einer neuen autoritären Gesellschaft?
Einer neuen Form von Autorität. Ja, das ist ja jetzt nicht so wie die Oldschool-Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die auch den optimierten Mensch wollten natürlich. Ja. Schauen Sie sich die Propaganda der Sowjetunion an, die Traktoristin da, die kräftig gesunde und starke und parallel dann im Dritten Reich ganz ähnliche Ästhetik von gesund und fit und allem. Aber das war ja relativ platt. Ja. Das Moderne funktioniert ja viel besser, indem der Eindruck erweckt wird, wir wollen das auch. Und noch besser, die Leute wollen es ja, ja. Also, dass man sie dazu anleitet, das selbstständig zu machen, freiwillig zu machen, darauf zu verweisen, dass es ihnen gesunder, schöner, besser ist und ein besseres Sexleben hast du dann auch noch. Ja. Also diese seltsame Dialektik aus sanftem Druck, aber auch dem Versprechen, dass es eigentlich, wenn wir uns nur daran halten und uns dem unterwerfen, diesem Diktat, im Grunde doch nur der eigenen Freiheit und der eigenen eben Verbesserung der eigenen Persönlichkeit dient. Da greifen ja Mechanismen ineinander von relativ autoritären Vorstellungen, wie das optimale Leben auszusehen hat und dass man das nicht in Zweifel zu ziehen hat, mit Selbstverwirklichungsidealen. Und das greift ineinander und das macht das auch so gefährlich.
Sagt der Philosoph und Publizist Dr. Alexander Grau und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Liebe Hörer, wenn es nach manchen Teilen der Kirche geht, wäre der Glaube schon lange nichts Privates mehr und vor allem längst nicht mehr unpolitisch. Es gibt sie ja eigentlich noch, die großen Feiertage, an denen man seitens der Kirche die Chance hätte, die christliche Botschaft unterzubringen und auch zusammenzuführen. Stattdessen übt man sich in politischen Aufrufen. Hören Sie dazu den Kommentar des Tages von Stefan Felber.
Was geschah an Pfingsten um das Jahr 30 nach Christus? Wie von Jesus und schon im Alten Testament angekündigt, der Heilige Geist wird ausgegossen. Die Folge? Der Apostel Petrus predigt von dem auferstandenen Jesus Christus aus dem Alten Testament. Und Menschen mit verschiedenen Sprachen können es verstehen. In Jerusalem hielten sich damals nach Schätzungen zwischen 100 und 200.000 Menschen auf, zum großen Teil Pilger, wegen eines wichtigen jüdischen Festes. Aufgrund der kraftvollen Predigt des Petrus aus dem Alten Testament ließen sich 3.000 Menschen taufen. Diese Minderheit bildete den Beginn der christlichen Kirche, die bald von den jüdischen und römischen Behörden verfolgt werden würde. Wir halten fest. Der Heilige Geist öffnete die Augen für das Zeugnis der Heiligen Schrift. Jesus ist der Messias des Alten Testaments. Für diesen Glauben nahmen die Getauften bald erhebliche Nachteile in Kauf. Pfingsten im Jahr 2026. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland spricht in einer Videobotschaft. Ich zitiere: Der Heilige Geist weht und wirbelt und mischt die Welt auf. Und plötzlich, ja, plötzlich verstehen sie sich alle. Universal lösen sich die Grenzen zwischen Ländern und den Menschen buchstäblich in Luft auf. Im Geistwind. Völkerverständigung in Windeseile. Und Liebessturm statt Hasswüten. Ein Verständigungsort vom Feinsten. Großartig. Pfingsten hält also gegen, ist Aufstand gegen die Angst. Damals und gegen die Angst heute, in dieser komplexen, schnellen und oft gewaltvollen Welt. Pfingsten hält gegen. Gegen die im Geist begrenzten Spalter dieser Welt. Zitat Ende. Dass Pfingsten etwas mit dem Glauben an den Messias des Alten Testaments zu tun hat, ist verschwunden. Die Botschaft von Jesus ist ersetzt durch die dünne Wassersuppe aus menschlicher Gemeinschaft. Die Bereitschaft, für den Glauben mit Leib und Leben einzustehen, ist verdrängt. Nur ja keine Spaltung in der Gesellschaft riskieren. Das Problem ist, unsere Politiker predigen weithin genau die gleiche Botschaft. Wozu also brauchen wir noch den kirchlichen Apparat? Kein Wunder, dass die Landeskirchen schrumpfen. Aber ihre Leiter wollen noch einmal trumpfen. Sie leisten zwar nicht, was ihnen die Heilige Schrift vorgibt, aber leisten können sie sich immer noch einiges. Im Kampf gegen rechts verbrauchen sie die letzten Reserven. Seit etwa 15 Jahren pumpen die Kirchenämter einen breiten Strom an Stellungnahmen, Faltblättern, Büchern und Tagungen ins Meer der Öffentlichkeit. Gewarnt wird vor konservativen Christen als Spaltern und Gefährdern unserer Demokratie. Um die nötigen Euros zusammenzukratzen, brauchen die Kirchenämter auch das Geld der Nichtkirchensteuerzahler. In mehreren Landeskirchen werden Faltblätter gegen sogenannte rechte Christen verteilt. In diesen werden Christen, die sich beim Marsch für das Leben beteiligen, die Ehe für alle ablehnen oder vor Islamisierung warnen, mit totalitären Positionen vermischt oder als Gefahr für die Demokratie eingeordnet. Derlei Propaganda lassen sich die Kirchen teilweise vom Staat mitfinanzieren, etwa von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus für Demokratie Niedersachsen. Finanziert aus dem Bundesprogramm Demokratie Leben des Familienministeriums. Ähnlich agieren die Leitungen der evangelischen und katholischen Kirchentage. Alles ist möglich. Was aber einmal als rechts eingeordnet, geframed wurde, ist unmöglich. Dass damit vielfach die klassischen biblischen Positionen über Bord geworfen werden, stört vermutlich so lange nicht, wie genügend Kirchensteuern eingehen. Der Kampf gegen rechts wirkt wie das letzte Gefecht einer untergehenden Kirche. Da und dort jedoch regt sich Widerstand. In einer neuen Broschüre mit dem Titel »Rechte ChristInnen« oder »Rechter Glaube«, das Binnen-I ist als Zitat zu verstehen, wehren sich 10 christliche Vereinigungen gemeinsam gegen die Ersetzung theologischer Argumente durch parteipolitische Zuordnungen. Weitere 12 namhafte Professoren und Pastoren haben mit unterzeichnet. Sie lehnen die Wiederkehr der Propaganda ab, die die Menschen im sozialistischen Ostblock allzu lange ertragen mussten. Wo die Staatsmedien damals Demokratie sagten, meinten sie in Wirklichkeit oft Sozialismus. Was sich Demokratie nennt, sollte auch Demokratie sein, Rechtsstaat und Freiheit. Wo Kirche draufsteht, sollte auch Kirche drin sein. Jesus Christus, Heilige Schrift und bibelorientierte Verkündigung. Was Pfingsten genannt wird, sollte erst recht dem Geist der Wahrheit entsprechen. Durch das Bibelwort stellt uns der Heilige Geist Jesus als Erlöser vor Augen. Ohne den Glauben an Jesus aber verlieren wir auch die Gemeinschaft, die er stiftet. Und wo, wenn nicht bei den Kirchen, sollte das biblische Argument mehr wiegen als das Rechts-Links-Schema? Wo, wenn nicht bei den Kirchen, sollten Menschen bereit sein, für den Bußruf Jesu Christi zur Minderheit zu gehören?
Das war der Kommentar des Tages von Stefan Felber. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Pfingstmontag. Auch im weiteren Programm bleiben wir feiertäglich politisch und nachdenklich, denn in der Schweizer Stunde heute geht es um den neuen KI-Kodex der Schweizer Medienbranche. Der soll eigentlich Vertrauen schaffen, bleibt aber nicht unumstritten. Dazu im Gespräch Volker Birk. Außerdem, die Zuwanderung verändert die religiöse Landschaft in der Schweiz sichtbar. Die wachsende muslimische Bevölkerung stellt traditionelle Selbstbilder in Frage. Und wenn in der Schweiz jemand unideologisch, aber mit Klartext an so ein politisch-religiöses Thema herangeht, dann ist es der sehr bekannte Schweizer Pfarrer Peter Ruch, den wir in der Schweizer Stunde haben. Die Schweizer Stunde, heute um 10, 15 und 21 Uhr. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie dabei waren. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald. We'll be right back.